Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der wir uns heute, tja, man könnte sagen, Michas Welt des Blutes widmen. Hallo Micha.
Hi, Mensch, es kommt mir vor, als ob wir uns gerade erst vor ein paar Sekunden gesprochen hätten.
Es hört sich an, als wäre es die zweite Aufnahme an einem Abend gewesen.
Könnte sein, dass die direkt hintereinander gemacht wurden. Ja. Wenn du sie direkt hintereinander rausbringst, wäre noch geiler.
Ah, das ist nicht sicher. Die Frage ist, Micha, über was reden wir heute?
Ja, du bist damit um die Ecke gekommen. From Dusk Till Dawn.
Wir reden von der Abenddämmerung bis zum Morgengrauen heute?
Ja, so sieht's aus. Ich habe jetzt halt Getränke neben mir stehen.
Das wird ja eine lange Nacht dann, oder? Nein, tatsächlich, richtig. Wir reden über den Kinofilm aus dem Jahr 1996, From Dusk Till Dawn. Und wenn jetzt einer sagt, der ist doch indiziert, ist er nicht mehr seit 2017. Das habe ich überprüft.
Ist schon eine Weile, ne?
Ist schon eine Weile vom Index runter, genau. Der Film, deutscher englischer Titel, halt gleich, From Dusk Till Dawn, ist ein Film von Robert Rodriguez, der Mann, der uns auch das Desperado brachte, was manche auch hier gerne getrunken hätten heute Abend, oder? Wegen, was, Desperado? Du wolltest doch ein Desperado, hast du mir doch eben gesagt, siehst du?
Ja. Es kann sein, dass einer der heute anwesenden Podcastenden in geistiger Umnachtung war. Und sich stattdessen Corona gekauft.
Tja, aber du hast an Desperado gedacht, weil du dich schon auf den Film vorbereitet hast.
Ja, du, aber bin auch zufrieden damit. Ne? Alles ist jetzt okay. Auch nicht das Erste, was ich mir gerade reinzwiebel.
Ja. Alles gut. Das Drehbuch hat Quentin Tarantino geschrieben, zusammen mit Robert Kurtzman. Also Robert Kurtzman, nicht der andere Kurtzman.
Ja, da war ich das kurz.
Was? Es ist Robert Kurtzman. Die Hauptrollen werden gespielt von George Clooney in, ich glaube, seinem ersten größeren Kinofilm.
Ich gehe so weit, würde sagen, die ganzen männlichen Jugendlichen seiner Zeit, das war so das Erste, wo der präsent war.
Ich glaube,
viele Frauen so hatten damals schon gekannt aus anderen Produktionen und so, aber ich sag mal so, für die Kerle war er, glaube ich, ab dem Moment auf einmal sichtbar.
Definitiv. Also er hatte davor, war er bei Roseanne, da hat er irgendwie auch eine Nebenrolle
Weile gespielt. Fischer gespielt.
Genau, den Ladenbesitzer irgendwie.
Der hat in der Fabrik zusammengearbeitet mit...
Stimmt, das war's.
Ja, und war der nicht kurzzeitig dann mit Roseannes Schwester zusammen?
Ich meine ja, ist unglaublich eigentlich, oder?
Also ich weiß noch, dass er da auf jeden Fall in dieser gleichen Fabrik, wo so irgendwelche Plastikteile gestanzt hatten und auseinandergebrochen hatten.
Ja. Ja, auf jeden Fall ist er.
Da war er ja ultra jung, ey.
Ja. Auf jeden Fall hat er 94 dann mit ER, mit der Krankenhausserie der 90er, hat er eine Hauptrolle gespielt und damit hatte er dann seinen Durchbruch und das ist halt sein erster Film, wo man ihn halt wahrgenommen hat und wie du schon gesagt hast, alle männlichen Jugendlichen der 90er auf jeden Fall.
Alle Kerle.
Genau. Dann besonders Aufmerksamkeit könnte man sagen, er spielt Seth Gecko und sein Bruder Richard Gecko wird gespielt von Quentin Tarantino. Ich glaube, das ist seine einzig größere Rolle mal in dem Film. Er hat ja oft in seinen Filmen auch mitgespielt, aber meistens ja so kleinere Rollen, Nebenrollen und so. Und das hier ist immer, da ist er immerhin fast eine Stunde irgendwie dabei. Also das ist tatsächlich, glaube ich...
Ist den ganzen Film eigentlich?
Den ganzen Film nicht. Also zwei Drittel vielleicht, so ungefähr. Aber immerhin, also mir ist keine größere Rolle bekannt von Quentin Tarantino. Harvey Keitel ist in dem Film Jacob Fuller. Ich muss sagen, ich gebe ganz ehrlich zu, damals habe ich gedacht, Mensch, Harvey Keitel ist mir tatsächlich in diesem Film zum ersten Mal aufgefallen. Ich weiß, dass er davor schon ganz, ganz viel gemacht hat.
Super gespielt.
Ja, total. Nein, das ist auch super, aber das ist eigentlich ist er zu der Zeit der definitiv größte Name gewesen im Cast. Und der ist mir in dem Film irgendwie so gefühlt das erste Mal aufgefallen. Ich muss aber sagen, ich habe den gesehen, bevor ich so Pulp Fiction und solche Filme auch gesehen habe.
Ja, nee, war bei mir auch so. War von den ganzen,
war der mit der erste
Tarantino-Film, war das bei mir auch, war der erste gewesen.
Genau, genau. Juliette Lewis, die ist ja auch relativ bekannt, die spielt seine Tochter, Kate Fuller. Juliette Lewis, ist, darf nicht vergessen, ich liebe Strange Days, ganz, ganz toller, aber sehr unterschätzter Film. Und natürlich Natural Born Killers, ne? Selma Hayek als Satanico Pandemonium. Ah, das ist ein Tanz, oder?
Da kommen wir noch drauf.
Da kommen wir noch drauf. Dann haben wir natürlich auch Leute, die hier auch zum Teil ihren ersten Auftritt hatten. Danny Trejo hat hier seinen ersten Auftritt gehabt.
Alter, da hatte ich mir auch noch gedacht, sah der so jung noch aus
im
Vergleich zu heute, ne?
Ja,
der hat ja auch stellenweise bei Flash hier mitgespielt und so, ne? Und da merkst du wirklich, das siehst du die Jahre schon.
Ich muss immer an diesen Gag aus Family Guy denken. Du bist nicht stark, Danny Trejo ist stark. Und dann siehst du halt Danny Trejo eingeblendet, der sagt, ach, jetzt hör mal auf. Super. Cheech Marin ist auch in mehreren Rollen zu sehen.
Ja, drei Stück, glaube ich.
Drei Rollen als Grenzwächter. Drei Stollen. Als, ich zitiere, als Carlos und als Chefe. Ja, dann haben wir noch so Leute, wie die hier in diesem Film als Darsteller mir auch zumindest das erste Mal aufgefallen sind halt so Tom Savini, ne, der Sex Machine gespielt hat. Ja, also da sind schon Kelly Preston als Nachrichtensprecherin. Da sind tatsächlich eine Menge Darsteller, die man wirklich kennt. Fred Wilson, doch, genau. Also das sind einfach der Cast. Viele sind mir in diesem Film erst so richtig bekannt damals geworden, aber dann danach hat man halt gesehen, was die für eine riesen Vita zum Teil auch haben. Ne? Und bei Tom Savini ist ja, also nicht nur als Sexmaschine mit der legendären Waffe unten, ne? Mit der Peniskanone aus Desperado, ja, aber er ist halt Teil des FX-Teams KNB, ne? Kurtzman, Nicotero, wie war das? Wie war das bei Tom Savini? KNB war Kurtzman, Nicotero und Berger, glaube ich. Ja, gehört sich richtig an. Genau, also hat er schon ganz viele Special Effects gemacht. Also Tom Savini ist auch mit einem Frauenkleid beim ersten Freitag der 13. Filme durch ein Fenster gesprungen. Weißt du, um als Stunt-Double zu arbeiten. Das kann man ihm nicht hoch genug anrechnen. Ja, was ist das Tolle an diesem Film oder das Großartige an diesem Film? Also ganz kurz die Story, ne? Die Story sind, ich fasse mal ganz kurz zusammen, ne? So ein bisschen halt, ne? Es ist die Geschichte eigentlich der beiden Brüder, Seth Gecko und Richard Gecko, die beide ja so Kriminelle sind und Seth hat im Knast gesessen und wird von seinem Bruder befreit. Danach haben sie Banken noch überfallen und eine Spur der Verwüstung hinter sich gelassen, um nach Mexiko zu fliehen, wie heißt das?
El Rey,
genau, um dann zu entkommen, um den Behörden zu entkommen, und da muss man einen gewissen Preis bezahlen, und wenn man den bezahlt, kriegt man da Unterschlupf. Und um über die Grenze zu kommen, müssen sie halt, nehmen sie sich erstmal Geiseln, erstmal eine Bankangestellte namens Gloria, und dann später, weil man dieselbige verliert, nimmt man eine Familie gefangen, einen Vater, also der mal ein ehemaliger Priester gewesen ist, aber den Glauben an Gott verloren hat, weil der ihm seiner Meinung nach seine Frau genommen hat und seine beiden Kinder. Man muss allerdings, er fährt mit denen über die Grenze nach Mexiko und landet im Titty Twister. Das Titty Twister ist eine, man kann sagen, eine Table Dance Bar, gar zweifelhaftem Ruf.
Und Biker. Ja.
Und da muss man bis morgens ausharren, denn da trifft man sich dann mit Carlos, der einen dann quasi mit dahin führt in dieses sagenumwogene El Rey. Und die müssen also quasi die Nacht in diesem Titty Twister verbringen. Ich meine, Table Dance Bar, es gibt schlimmere Orte, um eine Nacht zu verbringen. Und dann halt morgens überzusetzen. Und dann überschlagen sich
Ich hab's genau gewusst, dass du es sagst.
Oder?
Ich wollte es eben schon sagen, und dann überschlagen sich die Ereignisse.
Es geht auch gar nicht anders. Dieser jetzt, Twist im Titty Twister.
Bevor wir da drauf kommen, ne?
Ja.
Lass uns das noch ein bisschen auf die Bank schieben.
Ja, ja.
Als du den Film damals das erste Mal gesehen hast,
ja.
Also bei mir war es so ganz klassisch, ne, von irgendeiner Sicherheitscoupé, die irgendwo bei uns in der Klasse rumging oder die irgendein Kollege angeschleppt hat und die mal dann geschaut hat. Und hattest du, als du den Film das erste Mal gesehen hast, diesen Twist schon bewusst, also hast du schon davon gewusst oder hat dich der Film damals so komplett überrascht?
Boah, das weiß ich gar nicht mehr so hundertprozentig. Der Film ist mein Bruder. Ich habe einen älteren Bruder und der hat ihn ausgeliehen. Der konnte den ausleihen. Ich war noch zu jung, um den auszuleihen. Er hat ihn mir mitgegeben, hat gesagt, guck ihn dir mit deinen Kumpels an. Und dank mir später, hat er gesagt. Weiß ich noch. Er hat gesagt, dank mir später. Da habe ich mich mit meinen Kumpels getroffen und wir haben diesen Film geguckt. Stimmt, ich glaube, so haben wir es nicht gewusst, dass dieser Twist im Titty-Twister kommt. Ja, also umso geiler war es.
Ich hatte es nicht mehr gewusst. Und zwar, ich hatte mal davor einen Trailer gesehen. Und da hatte ich aber irgendwie diese ganze Vorgeschichte gar nicht so bewusst wahrgenommen. Ich weiß, ich hatte nur noch diese Vampir-Szene gesehen, wo sie halt über ihm steht und dann nur noch sagt, willkommen in der Sklaverei, wo er diesen Spruch bringt, danke, ich war schon verheiratet. Mhm. Diese Szene hatte ich im Trailer schon mal gesehen, hat die dann aber wirklich vergessen. Und erst als die Stelle im Film da wieder da war, da hatte ich gewusst, ach du Scheiße, stimmt ja, da hatte ich ja mal irgendwann einen Trailer gesehen. Aber ich war damals auch noch komplett hin und weg von diesem Twist, von dieser Wendung, ne, die da hingelegt hat.
Da kannten wir das Wort Twist ja noch gar nicht.
Nee, das damals gar nicht. Heute ist ja schon Twist, wenn kein Twist da ist. Ja,
heute ist ein Twist, wenn kein Twist da ist. Aber deshalb, wo ist ein Twist besser als im Titty-Twister?
Überleg mal, wir würden einen Film schreiben, in dem nichts passiert.
Ja.
Und die Leute würden alle aus dem Kino kommen und sagen, Wahnsinn, hast du das? Das musst du sehen, da passiert nichts. Nichts.
Kennst du den Minimalismus-Podcast? Gibt nur eine leere Tonspur. Mm. Ist einfach nur ein Feed.
Schick mir mal einen Link.
Den gibt es nicht. Doch, klar, natürlich. Nein. Aber genau das ist es nämlich. Also ich weiß, er hat mir den Film mitgegeben. Er hat ihn sich ausgeliehen. Er war da schon 18 und sagte, guck den mal mit deinen Freunden. Wirst es danken mir später. Ne? Und wir haben den geguckt und war natürlich der totale Star, dass ich diesen Film angeschleppt habe. Bis heute huldigen sie mir noch. Nein, tun sie nicht mehr bis heute.
Aber das war auch damals so doch auch voll en vogue. Mit so, ich sag mal, schon brutal, mit immer ein bisschen abgedrehten Humor. Da gab es ja viele Kandidaten an Filmen so. Und ich weiß noch, dass ich damals immer solche Filme angeschleppt habe. Und ich weiß noch, dass irgendwann mein Bruder mal zu mir sagte, Alter, das ist alles eigentlich immer der gleiche Film, den du mir anschleppst, nur immer mit verschiedenen Leuten.
Ja, das Faszinierende ist halt in diesem Film, dass der von Anfang an irgendwie cool ist. Ne? Dass man die Gecko-Brüder mag, dass man George Clooney ist halt sau cool in diesem Film.
Es gibt da halt auch kein so richtig böse oder gut, ne? Weil auch wenn, sie sind ja absolut böse
und gerade
Richie ist ja total
wahnsinnig. Wollte ich gerade sagen.
Brauchen uns gar nichts vorzumachen. Der ist komplett gaga, der Mann. Aber trotzdem entwickelt man ja so eine gewisse Sympathie für die beiden.
Ja, da merkst du das Tarantino-Drehbuch.
Und da merkst du, da bekommst du ja als Zuschauer, bist du ja voll in diesem Stockholm-Syndrom drin.
Ja.
Dass man wirklich denkt, Alter, eigentlich, ich würde mich gerne mit denen verbünden oder ich würde gerne mit denen zusammenarbeiten.
Es fängt ja schon auch an mit dieser krassen Intro-Szene, mit denen, wo die am Anfang in dieser, also dieser Film fängt ja an mit in diesem Diner da in der Wüste halt, ne, wo
genau,
dann,
da muss
wo dann der, genau, wo der Sheriff halt, ne, wo der Sheriff dann halt erstmal einen Vortrag hält, dass er so schlecht gegessen hat und jetzt den ganzen Tag irgendwie sich übergeben hat und dann da einfach nur aufs Klo gehen will und dann findet währenddessen halt ein Überfall statt und sie bedrohen halt den Typen hinter der Theke und dann erschießen sie den Sheriff, weil Richard denkt, der Typ hinter der Theke hätte ihm ein Signal gegeben und dann überschlagen sich die Ereignisse. Ja. Halt, ne? Das ist einfach die beste Beschreibung eigentlich. Ne? Sie töten dann halt quasi alle, ne, in diesem Laden und stecken ihn an. Ne? Also sie fucking, und das beginnt ja dann, dass sie aus diesem Laden rausgehen und die Diskussion führen über, kennst du die Bedeutung der Worte nicht auffallen und im Hintergrund explodiert halt dieser Laden.
Dann sagt er noch, du kannst immer nur meckern.
Und das ist so, ich weiß, es gibt ja ganz viele Schnittfassungen von diesem Film.
Dass du ja auch eine hast,
die gecuttet ist und die gecuttete 16er-Fassung ist das, glaube ich, ne?
Alter, ich muss gerade ausholen. Wir hatten damals ja alle ursprünglich wirklich die komplette Uncut-Version gesehen. Also zumindest bei mir. Da gingen die wirklich überall rum. Und irgendwann, weiß ich noch, dann lief er ja mal im Free-TV und da war er ja schon brutalstens geschnitten. Da dachte ich mal, ja, da schaue ich mal gar nicht erst an. Meine damalige Freundin hat mir, ich weiß gar nicht mehr, wann diese Box jetzt rausgekommen ist, die ich hier habe. Ich glaube aber 2006 oder so. Das ist so eine Tarantino-Goldbox, wo die war auch limitiert, ist noch eine Nummer drauf. Da sind jedenfalls unter anderem ist From Dusk Till Dawn auch drin, aber der einzige Film in dieser Box, der geschnitten ist. So, als du jetzt um die Ecke kamst die letzten Tage, lass uns mal über From Dusk Till Dawn reden, dachte ich mal, ja, Alter, geil, den hatte ich ewig nicht gesehen und das war auch so ein Film, den ich damals tausendmal gesehen habe, wie wahrscheinlich jeder damals, dann hatte ich mir wirklich gedacht, doch, den muss ich mir unbedingt wieder anschauen. Und dann direkt mal hier, Tante Google, wer streamt was? Nirgends. ist nicht bei Netflix drin, ist nicht bei Amazon drin. Also bei Amazon ja, aber auch nur zum Kaufen oder Leihen und hin und her. Und da dachte ich mir, ach komm, gehst du an den Schrank und holst ihn raus, wie ein Höhlenmensch. Bin ich dann an den Schrank gegangen und da war schon diese Box ganz weit hinten, weil ich hatte die ewig nicht draußen. Ne? Und hab mir dann wirklich gedacht, Alter, bevor ich die Box jetzt rauskram, soll ich ihn jetzt bei Amazon, nee, komm, ich hol die jetzt raus. Dann hatte ich mich gestern Abend hingesessen, hab mich auf die Couch gepflanzt, die DVD eingelegt, dachte ich mir, wie schlimm kann es jetzt sein mit der Schnittfassung? Und da dachte ich mir schon, Alter, da fehlt die Hälfte schon direkt am Anfang, weil es beginnt halt wirklich damit, dass sie nur gerade aus diesem, aus dieser Tanke oder was ist es, rauskommen. Also ja, die ganzen ersten Minuten fehlen komplett. Dann hatte ich parallel schnell mal gegoogelt und ich glaube, der ist 17 Minuten geschnitten.
Das müsste also, die 16er Fassung tatsächlich sein.
Ja, es ist die 16er Fassung. Alter, brutal, brutal. Und der Film aber, macht auf so vielen Ebenen gar keinen Sinn mehr mittlerweile. Ja. Wenn du dir anschaust und du kennst das Original nicht. Ein Verbrechen.
Ja, weil sie nicht nur einzelne Szenen der Gewalt rausgeschnitten haben, sondern ganze Handlungsteile rausgeschnitten haben. Und dieser Anfang, was du gerade beschrieben hast, dass sie da rauskommen, wenn du das davor nicht kennst, ist das ja eigentlich ein geiler Beginn für einen Film. Dann weißt du, die beiden Typen kommen aus diesem Laden raus, im Hintergrund fängt der Laden an zu explodieren und sie diskutieren über die Bedeutung des Wortes nicht auffallen.
Jetzt weißt erklär du? Mir mal eins, geil. Warum ist das dem Schnitt zum Opfer gefallen? Weil da war doch jetzt nichts ultra überbrutales
drin. Ja, doch.
Sie schießen halt ein bisschen rum und der eine springt halt brennend über die Theke. Aber also ganz ehrlich, ist natürlich,
hast du doch in 1000 anderen Filmen so viel schlimmere Sachen gesehen. Es ist wahrscheinlich wirklich, also das wäre nicht nötig gewesen, es so exzessiv zu schneiden. Aber ich glaube, da war irgendeiner, der gesagt hat, hey, es ist cooler, wenn es dann später anfängt. Ich glaube, das ist einfach wirklich diese Entscheidung gewesen. Weil anders kann ich mir das auch nicht erklären. Weil man hätte sonst drin in der Szene vielleicht den Kopfschuss von dem Sheriff hätte man vielleicht weggecuttet und den brennenden Ladenbesitzer hätte man wahrscheinlich weggecuttet. Aber da wird irgendeiner gewesen sein, der gesagt hat, weißt du was? Hey, wir lassen diesen ganzen Anfang. Das ist ja cool, wenn die da rauskommen. Das ist wie so eine Art eigener Regisseur gewesen.
Das soll ich noch gelten. Aber da kommen wir später.
Ja, ja, da müssen wir nicht drüber reden. Das ist Katastrophe. Kann man nicht gucken, aber tatsächlich, dieser Anfang hat auch seinen gewissen Reiz, wenn man das davor halt nicht kennt. Ne? Mhm. Ich kann aber auch zu dem, was du gerade gesagt hast, noch sagen, dass ich danach diesen Film wahrscheinlich 100 Millionen Mal gesehen habe.
Tausende Mal.
Also wirklich. Und umso enttäuschter war ich dann von den Fortsetzungen. Es gibt ja zwei filmische Fortsetzungen. Hatte ich
mir nie angetan.
Habe ich einmal gesehen, beide Filme. Ich kann mich aber gar nicht mehr dran erinnern. Da ist so gut wie nichts mehr hängen geblieben. Ich kann mich noch dunkel an diesen Überfall im zweiten erinnern. Da hat dann wenigstens noch Bruce Campbell mitgespielt. Aber da ist auch nichts hängen geblieben, was irgendwie für mich das wert gewesen wäre, das jetzt nochmal zu gucken. Und dann, und da muss ich ganz kurz dazu als Exkurs machen, zu der Fernsehserie, die es dazu gibt. Hast du die mal gesehen?
Nee.
Okay.
Dann es lass gibt mich Sachen, da denke ich mal wirklich, die lässt man einfach in Ruhe und lässt sie so stehen.
Lass mich da kurz zwei, drei Sachen zu sagen zu der Fernsehserie. Erzähl. Also, diese Fernsehserie ist in den USA von 2014 bis 2016 produziert worden. 3 Staffeln, insgesamt 30 Folgen. Die beiden Hauptdarsteller, die Seth und Richard spielen, sehen aus wie Pornodarsteller. Ähnlich ist es ein bisschen, Santanica Pandemonium wird von, das ist so ein bisschen der Lichtblick in dieser Serie, wird von Isa Gonzalez gespielt, google die mal, die hat auch eine Filmkarriere mittlerweile hingelegt, also die ist wirklich, wow, ne, also wirklich, die ist wow. Elisa
Gonzalez.
Zu der Serie an sich, später spielt dann in der Serie auch noch Wilma Valderrama eine Hauptrolle. Wer sich noch an ihn erinnert.
Was
wer
sich für noch geile Namen.
Kennst du nicht aus die Wien 70er? Er war Faz
in die Wien 70er. Ja, doch, klar.
Genau. Auf jeden Fall bei der Serie ist es so, dass die erste Staffel, ich habe sie wirklich gesehen, die erste Staffel spielt in 10 Folgen den gesamten Film nach. Als Serie, als Staffel, mit ganz viel angereichert, mit ganz viel Hintergrundgeschichte, da erfährst du, was dem Sheriff wirklich vorher passiert ist mit dieser Party, was er da so erzählt hat. Das
klingt jetzt ja noch gar nicht mal so schlecht.
Gar nicht, ne? Nein, ist es auch nicht.
Ist es auch so brutal, oder?
Nein, ist es nicht ganz so, nee, aber es ist auch wirklich nicht so gut, weil es einfach zu viel ist und dieser Film, ich bin total dagegen, dass man Kinofilme im Fernsehen nacherzählt. Das hat in den 90ern schon bei Serien hier wie The Crow und Total Recall, wo sie es versucht haben, das hat nie funktioniert. da wirklich, dass die Idee, die ganze Staffel, den ganzen Film als eine Staffel zu erzählen, ist auch nicht wirklich, ist der schwächere Teil der Serie, muss man wirklich sagen. Ich meine, einziger Lichtblick ist Don Johnson, spielt da den Sheriff in der ersten Staffel. Immerhin Don Johnson, Mann. Aber, nachdem, wenn du die erste Staffel durch hast, also die Ereignisse des Films im Prinzip, sind die zweite und die dritte Staffel sind davon schon ziemlich freigelaufen. Die sind gar nicht mal schlecht. Die erzählen halt diesen Mythos der Vampire und diese dieser mexikanische Vampirkult, das Titty-Twister und diese ganzen Sachen, erzählt es halt weiter und das gar nicht mal so schlecht. Also die zweite und dritte Staffel hat mich durchaus gut unterhalten. Ist jetzt keine super Serie, aber sie hat nicht so, finde ich, es verdient, dass man sagt, ah, hier scheiß Serienadaption eines Films. Also sie hat mich durchaus, kann ich mich gut mehr damit dran erinnern, als jetzt an die Fortsetzung in Filmen.
Ich sag mal, wenn sie drei Staffeln überlebt hat, kann sie ja auch nicht ganz mies gewesen sein.
Ja, also die Hauptdarsteller haben halt das Karma von Pornodarstellern, muss man, ohne das jetzt abwerten sagen zu sollen, wollen. Aber ich sage nur, wie gesagt, die zweite und dritte Staffel, die hat sich ziemlich freigeschwommen davon und die weiß auch ein bisschen zu gefallen. Da haben wir dann auch, sehen wir dann auch so Leute wie Robert Patrick spielt mit Jake Busey, Danny Trejo natürlich auch nochmal. Ne, also durchaus gar nicht mal so schlecht. Genau. Aber kommen wir nochmal zu dem eigentlichen Film. Wie viel, also so in Gänze betrachtet, gibt's was du besonders geil findest an dem Film oder wo du sagst, oder der Teil, den magst du gar nicht?
Also ich muss sagen, nee, ich finde den ganzen Film fantastisch. Obwohl ich jetzt gestern Abend halt wirklich nur dieses zerhackstückelte Ding angeschaut habe. Aber selbst der, ich finde die Atmosphäre von dem Film ist immer noch haargenau so gut wie beim ersten Mal. Mhm. Und ich finde die ganzen Darsteller wirklich, so, macht jeder einen super Job. Ist wirklich Wahnsinn. George Clooney auch. George Clooney spielt hier, glaube ich, wirklich die Rolle seines Lebens.
Und in Deutsch hat er so eine ganz andere Synchronstimme, eine deutlich härtere, als er sonst immer in den
hat. Ne? Aber trotzdem, die war auch noch gar nicht mal so schlecht. Aber allein so, ich finde, Clooney macht da unheimlich viel mit seinen Augen und so, wenn er so kleine Ticks oder so macht oder wenn er so wegguckt, diese Szene, wenn die hatten sie komischerweise drin gelassen, ne, wo du immer diese Schnipsel siehst von dieser Vergewaltigung von Richie, der, wie hieß sie, diese Angestellte, dieser am Anfang.
Gloria.
Genau. Gloria. Da siehst du ja diese ganz kleinen Schnipsel immer so reingeschnitten. Das hatten sie ja alles drin gelassen in dieser Cut-Version.
Die Szene kann man mal beschreiben. Die haben sie ja als Geisel genommen am Anfang. Das ist ja ihre erste Geisel, die sie da so mithaben. Die wird ja am Anfang auch so gezeigt in so einer, die fahren mit diesem Auto von dem explodierenden, von dem explodierenden Diner weg und dann gibt es dann so eine Sicht in den Kofferraum, der so quasi so kurz so wie geröntgt aussieht. Dann sieht man sie im Kofferraum liegen.
Das sieht so ein bisschen cheesy aus.
Ja, geil. Sieht total cheesy aus.
Aber trotzdem
ganz genau.
Passt halt so voll rein. Ne?
Und dann sind so viel kultige Sprüche, wenn Seth sie da quasi bedroht und sagt, hör zu, wenn du mitspielst, wird dir nichts passieren und wenn du nicht mitspielst, habe ich hier so sechs kleine Freunde, die allesamt schneller laufen können als du halt. Ne? Das ist so hängen geblieben halt. Ne?
Ja, oder wenn er Jacob dann und die anderen als Geisel nimmt, wenn er sagt, gerade hier mit seinem Sohn zusammen, du siehst aber nicht wie ein Japse aus, er auch nicht, sieht wie ein Chinese aus.
So ja, das ist wirklich, aber dieser ganze Part mit Gloria, ne, wenn er ihn dann, er sie mit Richard dann allein lässt, er so Essen holt und die Gegend erkundet und zurückkommt und wo ist die Geisel, wo ist die verdammte Geisel, sie ist da im Schlafzimmer und dann ist sie da halt von Richard getötet worden und man sieht das aber nicht ganz, sondern nur so kleine Frames, ne, die so hin und her, man sieht dann so eigentlich Clooney, der dann so fassungslos auf das Bett guckt und dann werden so kleine Frames eingeblendet von so dem blutigen Laken und so.
Ja, und das früher, das weiß ich schon noch, allein spielt er so geil, ne?
Das absolut. Wirklich,
das spielt er so gut.
Aber habt ihr das auch gemacht, dass ihr versucht, früher diese Bilder anzuhalten, was man da sieht?
Ja,
so
klar.
Mit Vorspuren?
Ja,
haben wir alle,
jeder,
ne?
Hat jeder.
Hat haben wir alle gemacht. Und so mit, ja. Auf Videokassette war das schwierig übrigens. Später auf DVD etwas einfacher. Aber das scheint echt nur ein Stilmittel gewesen zu sein. Und, weil das ist ja jetzt, man sieht halt blutverschmierte Laken und so. Also jetzt nichts, was man im Kontext dieses Films nicht hätte auch länger zeigen können. Aber so ist es wirkungsvoller. Und da ist ja dieser große Disput mit seinem Bruder, dass er ihn halt für irre, dass er ihn ja, wie er ihn dann den Burger aus der Hand schlägt und sagt hier, was du da tust, was du da verdammt nochmal tust.
Liegt es an mir, sagt er dann die ganze
fantastisch.
Zeit. Dann sagt er ja auch, dass es halt falsch ist, dass er halt, dass er ja auch so sinngemäß, er ist ja auch ein Bastard, aber er ist kein durchgeknallter
Bastard. Kein verdammter Bastard, ja. Ich bin ein Dieb, aber ich töte nicht, wenn es nicht sein muss. Auch eine geile, ne, ja. Ja, und dann nehmen sie halt, da brauchen sie eine neue Geisel und nehmen dann halt Jacob und seine Kinder als Geisel.
Ich finde, da kommt das auch gut rüber, dass sie halt Brüder sind, ne? Weil du merkst ja, er verurteilt das ja schon irgendwo, was er macht, aber ich sag jetzt mal plakativ, aber er liebt ihn ja, ne? Er nimmt ihn ja dann auch trotzdem noch so in den Arm und sagt,
ja,
wenn wir dann drüben sind, ist das alles vergessen.
Alles wird alles wieder gut, er macht sich was vor.
Ja, er macht sich was vor, eindeutig. Er probiert ihn ja schon irgendwo, wieso, ja, ein bisschen wie zu beschützen, ne? Oder irgendwo probiert dann ins Reine zu kommen.
Und ja.
Der Film lebt auch, finde ich, vom Soundtrack ohne Ende. Den hatte ich mir auch damals auf CD gekauft. Ja,
hatten wir alle, den hatten wir alle.
Und der ist auch rund um die Uhr, wie vielen Tagen, bei mir einfach so durchgelaufen. Weil diese Mischung, die da drauf ist, die ist auch so fantastisch gut. Gerade von ZZ Top sind ja geile Sachen drauf. Dann hier Tito und Tarantula hat damals.
Müssen wir kurz erwähnen, das ist ja die Band, die Rockband, die in dem Titty Twister spielt, die auch dann Vampire sind und die auch mit dieser menschlichen Gitarre dann mit dieser menschlichen, diesem Torso als Gitarre spielen. Und ganz ehrlich, Tito und Tarantula, das war, glaube ich, Tarantism, ne? Glaube ich, das Album, oder?
Ja, genau. Und das war After Dark, war aber, glaube ich, auch so das einzige Lied, was man von. Also ich weiß, viele Freunde von mir hatten die mal live gesehen. Ich glaube, auf Rock am Ring oder so. Und die waren alle tierisch enttäuscht. Und wäre nichts gewesen. Aber das war halt auch so One-Hit-Wonder halt dann. Und ich glaube, ohne den Film hätten die das auch nicht so weit gepackt.
Niemals, im Leben nicht. Die leben davon. Also die leben quasi wirklich davon, dass sie die Rockband in From Dusk Till Dawn gewesen sind. Ja, ja, aber das war halt alles schon so geil. Auch wirklich so diese Kombination auch mit Jacob. Das sind Kinder, die sie einfach nur entführen, weil sie halt einen Van haben, weil sie ein Wohnmobil haben. Und das halt ideal ist, um diesen Grenzübertritt nach Mexiko halt zu schaffen. Und wie sie die dann also als Geisel nehmen und auch die Diskussion, die hier Sass mit Jacob führt, über wo er ihm sagt, er ist Priester, aber er hat den Glauben an Gott verloren wegen dem Tod seiner Frau. Und was sagt er da? Gott war der Meinung, dass er meine Frau zu sich nehmen sollte. Und ich habe das anders gesehen. Irgendwie so, ne?
Nee, das Clooney sagt ja noch so zu ihm, ja, Gott liebt es, das Messer reinzudrücken und die Klinge abzubrechen. Und dann,
genau,
er will ja anfangs, will er ja gar nicht so richtig rauskommen, da sagt er ja noch zu ihm, er hat sich jetzt so weit geöffnet, wie es ihm möglich war.
Ja.
Und sie wollen ja halt trotzdem ein bisschen Smalltalk weitermachen während der Fahrt. Und das ist, finde ich, eine der stärksten Szenen im ganzen Film, wenn sie über die Grenze dann kommen, die Musik dann umschlägt in dieses gute Laune-Ding.
Ja.
Und wie man wirklich merkt, wie er dann sagt, so, ab heute steht ihr alle in meinem Buch der coolen Leute drin.
Das ist super. Ey, ganz ehrlich.
Das ist dieser Stimmungswechsel, der ist so brillant geil.
Ist ein Twist, ja. Tatsächlich, einfach ganz ehrlich, das ist auch so, es sind so viele Sprüche aus diesem Film, die es zumindest auch in meinen Sprachgebrauch geschafft haben. Dieses, hey, du bist jetzt in meinem Buch der coolen Leute halt, ne? Das ist genau sowas. Und wie er dann sagt, wir gehen da jetzt rein und hier los Streuner, los Säufer, lasst uns saufen halt und so. Und eigentlich ist ja diese Vorstellung geil, dass er sagt, hör zu, ey, wir lassen euch laufen. Und ich glaube tatsächlich, Seth, dass er sie hätte laufen lassen.
Ja, glaube ich auch.
Ich glaube, er hätte sie laufen lassen, wenn die Nacht anders gelaufen ist. Er hat gesagt, wir gehen jetzt in diese Bar, werden die ganze Nacht da saufen und morgen früh hau ich ab mit meinem Bruder und mit Carlos und ihr geht eurer Wege. Und ich glaube, dass Seth das gemacht hätte, er sie nicht, da bin ich mir ziemlich sicher.
Und ich glaube auch hier, Gloria hätte auch überlebt,
wenn
Richie nicht so abgedreht hätte.
Und dann ist ja diese berühmte Türsteher-Szene mit Cheech Marin halt, ne, wo er Leute feil bietet.
Alter,
ne?
Und da fängt die Schnittfassung an, so unsagbar schlecht zu werden, ne, weil diese ganze Szene fehlt komplett, ne.
Das ist unglaublich.
Die gehen da rein, dann kommen sie dann rein, erzählen, dass sie eine Schlägerei vor der Tür hatten, von der man nichts weiß, dann kommt nochmal ein ganz harter Cut, dann siehst du nur das Messer in ihm drin stechen, wo dieses grüne Blut dran läuft. Also du bekommst zwei komplette Schlüsselszenen, sind einfach so weg.
Also ich bin so traurig, weil du hast mir gestern dieses Foto von dieser Tarantino-Box geschickt und da habe ich gesehen, eine fette Box mit so goldenen DVDs drin, weißt du? Da ist eine goldene DVD von From Dusk Till Dawn und dann in dieser Schnittfassung.
Jo, es ist,
das tut einem ja weh.
Nee, ist unglaublich. Und die anderen Filme sind alle richtig geil. Reservoir Dogs ist drin, Pulp Fiction ist drin, Jackie Brown ist drin, alles komplett uncut und dann so eine Scheiße.
Man muss natürlich sagen, From Dusk Till Dawn ist natürlich auch noch ein ganz anderer Härtegrad, ne? als diese anderen Filme, ne?
Ja, Reservoir Dogs finde ich ja, gut, seine Art
ja, ja.
anders.
Ja, ne? Gut, aber er war nicht, also der Film ist schon noch ein neues Level, weil er ja ins Splatter abdriftet. Ja, das ja. ist ja jetzt das, wo wir, wenn sie dann, also sie
sind ja, aber gerade deshalb kann ich den auch nicht so ernst nehmen, sag ich mal, vom Gewaltgrad her.
Ja, aber weil das war der ja Grund,
schon ein bisschen parodiert ab der Stelle, ne? Das ist ja, ja. finde ich, bei Reservoir Dogs halt nicht so. Der ist ja, hat so eine Tonart, finde ich, von Anfang bis Ende.
Also in From Dusk Till Dawn ist halt, die 90er Jahre waren halt sehr gegen Splatter, kann man sagen. Also da wurde viel, es gibt ja einen Grund dafür, dass das irgendwann mal in den 90ern inszeniert, also oder 80er dann andere Sachen, aber dass das halt indiziert wurde und dann halt vor ein paar Jahren wieder freigesetzt geben wurde, weil man ja jetzt eher so die Sache verfährt, Gewalt, wenn es nicht, also schlimmer ist Gewalt Mensch gegen Mensch, aber Mensch gegen Vampir ist irgendwie okay. Weißt du, also das ist ein ganz anderes Level. Gerade das, dieses Splatter hat ja auch immer so eine Komponente von schwarzem Humor, von Gore, von, ne, es ist so larger than life halt.
Ja, aber deshalb ist es ja
eine andere Form von Gewalt.
Vor kurzem drüber geredet, heute wird eh nichts mehr indiziert. Heute
ja, da alles das habe ich mich letztens auch gefragt, was für Filme wohl heutzutage noch
indiziert werden. Hatten wir ja schon drüber geredet.
Naja, auf jeden Fall ist dann im Titty Twister halt, ne, wenn die dann, ne, die dann anfangen zu trinken und so, und da ist ja auch Jacob, ne, also Jacob sehr, sehr geil mit ihm gesagt, dass er dann so die Shots quasi übernimmt und er dann, ne, sich quasi mit Seth so ein bisschen da einen hinter die Binde kippt, und dann gibt's halt diesen legendären Schlangentanz von Salma Hayek, die sie halt endgültig zum Star gemacht hat.
Ach, Alter, da muss ich auch gestern sagen,
Alter.
Unglaublich heiß die war zu dem.
Absolut.
Also auch heute noch, ne? Das ist Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn.
Ja.
Das ist also, muss man jetzt sagen, alles subjektive Meinung, ne? Aber jetzt mal ganz ehrlich, der Körper von der Frau ist doch perfekt.
Absolut.
Die ist nämlich absolut jetzt nicht irgendwie runtergehungert oder so, weit weg von dem. Aber die ist so, ich finde, die ist absolut perfekt geformt, ne? In jeder Beziehung. Und allein die Haare. Alter, was die Haare hat, das ist Wahnsinn.
Mich macht die Schlange nur wahnsinnig. Also tatsächlich aus purem Angst. Weißt du, wie sie das wohl, und die hat ja wirklich mit der Schlange getanzt, ne? Also das war kein Computereffekt oder so, das war echt eine Schlange halt, ne? Das wäre bei mir schon vorbei gewesen. Da wär's durch. Ja, und dann gibt's halt den Wechsel, dass halt die Biker, also das quasi, ne, das Personal, mit dem man sich vorher geprügelt hat, dann auf sie losgeht, und dann gibt es halt den großen Twist, dass das Personal in dieser Bar Vampire sind. Ne? Und dieses From Dusk
Till Dawn im Hintergrund
ist aber so. Ja, klingt komisch, ist aber so. Und die den Laden zumachen und dann halt nachts ihre Gäste aussaugen und das wohl über ganz lange Zeiten machen. Was man dann im Hintergrund auch sieht, dass hinter dem Titty Twister eine riesige, das ist so eine Art, wie heißt es, Azteken oder irgendwie sowas?
Azteken, ja.
Tempel.
Oder so Maya-Tempel könnte es auch sein.
Genau. Dieser Teil wird in der Serie tatsächlich sehr thematisiert, also in der zweiten und dritten Staffel, dieser ganze Kult, der dahinter steht. Und am Ende des Films siehst du ja, wie die Kamera zurückfährt, und dann siehst du diese ganzen Trucks und die ganzen Leute, die da im Laufe der Jahre quasi ums Leben gekommen sind, weil sie einfach irgendwie mal in einer Table Dance Bar angehalten haben und einen schönen Abend verbringen wollten und dann da getötet wurden. Und die ganzen Wagen von denen, die wurden alle hinter den Laden in eine riesen Kuhle gekippt und so, ne? Und und da wiederum geht dann halt das Massaker, man kann es nicht anders nennen, das Massaker los
in dem Film. Ja, ist so.
Und ab dann ist es auch eine Aneinanderreihung, ein wirklichen Splatter-Effekt. Es dauert aber fast eine Stunde, bis das eintritt. Und das war so dieser Moment damals, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei uns war das ein Film im Freundeskreis, den man sehr gerne Mädel gezeigt hat. Ja? Und die fanden oft so den Anfang und so die erste Hälfte ganz gut. Und dann, sobald dieser Twist kam, oh ja, wenn man einen Mann einen Film aussuchen lässt, Alter. Oh, weißt du, wirklich, also das war so durch die Bank, war das so das Synonym für, ja, wenn man einen Kerl einen Film aussuchen lässt. So den Anfang, so dieses ganze Road-Movie-mäßige, wie die beiden Brüder versucht haben, so ein Gangster-Sache über die Grenze zu kommen, fanden die alle noch so cool. Hier Clooney war cool und so. Und dann, als dieser Twist kam, der Twist im Titty-Twister, da haben sie gesagt, oh, ey, da kommen wir, man, also hier bei mir zumindest war das so halt, ne? Die alle immer gesagt haben, oh, wenn man einen Mann einen Film aussuchen lässt, das ist ja widerlich. Und du hast dann so da gesessen und guckst die ganze Zeit zu das Mädchen an und gesagt, weißt du, oh, die sind schon im Laden. Oh. Nein. Das ist ein bisschen verrückt, oder? Wie damals im Zug, ich bin mal im Zug, das habe ich irgendwo schon mal erzählt, habe ich gesessen, und das Mädel, was neben mir saß, hat Blade Runner geguckt. Auf dem Laptop. Im Director's Cut. Und da dachte ich so, alter geil, Blade Runner. Hey, das wirkt jetzt aber so ein bisschen komisch, wenn ich die ganze Zeit mitgucke, weißt du, irgendwie. Dann habe ich gesagt, dann mache ich hier einfach ein Origami-Vogel und schenke ihn ihr, weißt du. Oder ich starr sie einfach nur an, so lange, weißt du. Das wäre geil.
Oder du malst als Zeichen, ein Einhorn
mir,
oder so.
Ja, als Zeichen, dass sie mir trauen kann. Hier, ne, einfach nur anstarren. Hier, ich bin nicht verrückt, ich würde nur gerne den Film mitgucken. Nein, das war voll schlimm, da musste ich rausgucken, weil ich dachte, kannst du die ganze Zeit bei ihr auf dem Bildschirm gucken. Ja? Ihr hat Blade Runner geguckt, Mann. Verdammt.
Ja, also ich war echt, super. Also nachdem ich gestern wieder einen Film geschaut habe, war ich echt dankbar, dass du das vorgeschlagen hast, ne? Weil ich hatte ihn auch wirklich gestern auf der Couch dann geschaut, ohne jetzt irgendwie ein Handy in der Hand oder so, mal so richtig wieder nur für mich allein komplett mal einen Film geschaut. Das ist schon lange her, dass ich das so wirklich ganz bewusst gemacht habe. Und ja, der zieht immer noch genau wie damals. Wie gesagt, hier und da hatte ich mich echt aufgeregt, weil ich gedacht habe, Alter, warum fehlt das jetzt?
Ja, aber es liegt an der Schnittfassung. Ja, das liegt an der Uncut, wenn du den in den gesamten prachtvollen 108 Minuten siehst, dann ist es einfach, das ist eine Symphonie.
Ja,
das ist wirklich, ist es auch. Also es war auch gut, dass das so der Film war, der mich dann so in die Tarantino-Welt so ein bisschen einführte, auch wenn er jetzt nicht der Regisseur von dem Film ist. Danach hatte ich halt Bock und dachte mir, jetzt musst du halt hier, oh, was hat er gemacht? Ich meine, dann hast du gleich Pulp Fiction und Reservoir Dogs zur Verfügung gehabt. Ey, dann hast du natürlich gleich ganz oben angesetzt halt.
Und ja, wobei Pulp Fiction fand ich auch schon verdammt geil damals.
Als ja, definitiv. Wie gesagt, das kam bei mir tatsächlich später.
Na, der war auch so im Freundeskreis, glaube ich, ein bisschen kontroverser gewesen. Also ich glaube, den fand nicht jeder so toll, aber er hat mir auch gut gefallen.
Ich kenne auch Leute, die den langweilig finden, also die den stellenweise sehr langweilig finden, Pulp Fiction. Aber From Dusk Till Dawn ist tatsächlich so ein Film, der hat halt auch wirklich so Party-Moves so ein bisschen. Mhm. Ne? Also den kannst du auch wirklich, den hast du auch gut wirklich auf Partys laufen lassen
können. Ja, das war auch so ein typischer Film, der immer so mitlief im Hintergrund. Wie Kids, wo man auch mal drüber
geredet hat. Ja, ja, ja.
Das wie gesagt, war so ein typischer Film, wie du sagst. Ja, wenn irgendwo eine Hausparty oder irgendwas war, dann war das so ein Film, der potenziell immer lief.
Der hat auch einfach, das genau das war's. Ne? Da war halt für jeden was dabei. Du hast halt echt, ne, irgendwie coole Charaktere gehabt, du hast Vampire gehabt halt, ne? Du hast brutale Action gehabt, du hast für damals den 15-, 16-Jährigen, du hast ein bisschen was gesehen. Ne? Also, das war. Und du hast halt. Jetzt, nee, aber wirklich, ganz ehrlich, 90er, wir hatten es nicht leicht. Ne, muss man, oder wir hatten es sehr leicht. Ich meine, wir hatten ja wirklich, wenn ich letztens so drüber nachdenke an diese Filme aus dieser Ära, da denke ich auch so, Mensch, was hatten wir für geile Filme? Das gibt's ja heute gar nicht mehr. Ist wahrscheinlich nicht richtig und ist die reine Verklärung. Aber für mich ist das jetzt halt mal
so. Nee, also, wo ich da jetzt wieder geschaut habe, muss ich sagen, doch. Ganz ehrlich, sowas gibt's heute nicht mehr.
Ich
höre mich jetzt wieder wie der alte weiße Mann an, aber ganz ehrlich,
zu
sowas sind die heute ja gar nicht mehr imstande, sowas zu machen.
Ich weiß nicht, ob das so ist, aber auf jeden Fall ist es ein Film, der einfach an allen Ecken und Enden dann halt passt. Ja. Ne? Weißt du, also Jacob, der wird ja dann auch gebissen und dann ist ja immer das Obligatorische, wenn einer gebissen wird, wird er sich irgendwann verwandeln und ist dann, aber er sagte, bevor das passiert, helfe ich euch quasi noch, die zu besiegen, die letzten Überlebenden, die raufen sich ja zusammen und dann werden ja so Waffen geschmiedet, ne, hier, das was Seth hatte.
Soka.
Ne, der Super Soka und vor allen Dingen auch dieses Presslufthammer-Teil da mit dem Pfeil, mit dem Flock vorne drin und so, das ist schon geil und wir haben ja auch vorher doch auch den Tod von Richard, der ja von Pandemonium gebissen wird und so und dann auch zum Vampir wird und erst will Seth ja seine Vernichtung nicht zulassen und so und bedroht ja hier Sex Machine und so, dass sie die Finger von seinem Bruder lassen sollen und dann sagt er, ja komm, packt ihn. Ne? Und dann
aber Tarantino sah doch so ein bisschen aus wie Elvis. So ein bisschen wie eine Mischung aus Elvis und Frankenstein, als man so als Vampir gesehen hat.
Also ich muss sagen, ich finde es immer jetzt schön, wenn ich irgendwie sehe, wenn ich jetzt ein Foto von ihm als von Tarantino als Richard sehe und die Leute immer sagen, Mensch, früher war der
Richard Spahn
cooler. Ja, Jens früher Spahn, war der Jens ja, Spahn Jens irgendwie cooler. so ein bisschen, ne?
Das
ja, so ein bisschen. Ja, aber komm, auch da, wo er seinen Bruder fehlt, er fehlt ihn ja dann, ne? Wo er sagt, hier, ich hoffe, ich kann dir im Tod den Frieden geben, den ich dir im Leben nicht geben konnte,
das, genau.
Ja, das ist diese Bruderbeziehung der beiden, das ist schon, auch wie er ihn K.O. schlägt, auch in der Toilette, diese Szene ist auch so total episch, wo die,
ja, als sie dann noch sagt, danke, wenn er anfängt zu, nein.
Aber auch, also die sind da halt an dieser Verkehrskontrolle, da ist auch Cheech Marin, diesmal ist er halt der Grenzwärter, ne? Cheech Marin, drei Rollen. Und dann will er halt das Auto sich hinten ansehen und die sind halt mit der Tochter quasi, sind sie dann halt in der Toilette und müssen halt ruhig sein. Und er sagt, und Seth sagt halt zu Richard hier, jetzt, ne, mach irgendwie nicht, sei nicht
der Er sagt, das ist eine ganz blöde Idee, das wird nicht klappen und hin und her. Und dann sagt Seth ja immer, doch, es wird klappen, wenn du dich ruhig verhältst und nicht wie ein Irrer aufhört. Genau,
genau, wie ein Irrer.
Und dann sagt er, du hast mich einen Irren genannt. Und dann überschlagen sich die Ereignisse.
Wie geil er ihn einfach im Reden niederschlägt, ja, mit dem Ellenbogen, ja, von. Und der, da ist Tarantino, da ist Clooney auch sehr cool, ja, wenn er ihn niedergeschlagen hat. Und von der Seite kommt halt Juliette Lewis als Kate halt und sagt so, sag dieses Danke. Und er guckt so nach vorne nur in die Kamera und so seine Augen sagen irgendwie, ja, genau, ist okay. Genau. Ne?
Das sage ich ja, er macht unheimlich viel immer wie so kleine Ticks in dem Film. Ne? Wenn er auch da macht er so wie so einen kleinen Tick. Er zwinkert ihr so zu oder er nickt so ein bisschen zu. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Aber es fühlt sich echt an. Es fühlt sich richtig, richtig echt an, was er da spielt.
Ja, ja, und das ist passt halt auch wirklich in diesem ganzen Film, die ganzen Biker, die sie da in dem Laden treffen, das wirkt alles so, irgendwie so, funktioniert das einfach, da ist so der Ex-Armee-Typ irgendwie und dann der Rocker.
Wie erzählt, wie er den ganzen Vietcong
niedergemacht hat. Ja, und dann habe ich nachts das Blut von meinem Bajonett runtergemacht und so, weißt du, so diese Durchhalteparolen dann so.
Allein dieser Move. Wie ist dein Name, Kate? Wie ist dein Name? Sex Machine.
Ja, das ist auch geil. Sex Machine. Wie heißt du? Kate, Sex Machine. Hallo. Aber er wird auch tatsächlich in der Rollenbeschreibung wirklich mit Tom Savini nur Sex Machine genannt. Nein. Und dann wird's ja, wenn die halt ja auch immer weniger. Aber dieser, ich fand auch diesen Endkampf halt so fantastisch, wenn dann am Ende nur noch Seth und Kate übrig bleiben und dann ist ja der Sonnenaufgang und Carlos ist ja da und schießt diese Tür, steht draußen an der Tür von dem, die ist ja von innen verrammelt worden und dann klopfen die so von draußen und drinnen sind halt die letzten beiden Überlebenden umzingelt von diesen Vampiren und dann hörst du halt Carlos, auch Cheech Marin, ne, sagt, hallo?
Ja, ja,
hallo?
Wie Winnie Pooh ist mein Freund Seth da drin.
Ja, hallo, und dann sagt der Chef, schieß die Tür auf und dann schießen sie halt auch die Tür auf und dann fällt so das Sonnenlicht rein und trifft die Disco-Kugel, ne, und dann werden so die Sonnenstrahlen reflektiert und dann fangen die Vampire an zu explodieren, wenn der Sonnenstrahl sie fällt. Und dann rennen sie halt alle raus und dann explodiert ja das Titty-Twister hinter ihnen. Und dieser ganze Enddialog mit Carlos ist so super, wenn er sagt, waren das irre? Und da ist ganz ehrlich, das beste Zitat wirklich von Seth ist dann, irre, das waren keine Irre, das waren Vampire. Irre explodieren nicht, wenn Sonnenlicht auf sie fällt, ganz egal, wie irre sie sind.
Das ist so geil.
Das ist so großartig. Auch der Moment, wo er dann dem Fährmann das Geld quasi gibt, also Carlos sein Geld für diesen Übergang zu El Rey, Und Kate ja fragt, ob sie mit ihm mitkommen kann, weil sie hat ja ihre ganze Familie verloren.
Das fand ihren Bruder, ihren Vater. So geil, dass er sie nicht mitgenommen hat. Ne?
Ja.
Dass er dann halt sagt, er ist zwar auch ein Bastard, aber ist kein verdammter Bastard.
Was ist dieses Array? Das ist die Frage. Ne? Was genau ist dieses Array? Ich meine, dass das auch in der Serie auch mal thematisiert wurde später, was dieses Array ist. Aber er lässt sie ja dann da, hat ihr aber Geld dagelassen. Ne? Er hat ihr Geld, glaube ich, dagelassen und sie hat ja dann das Wohnmobil. Na gut, sie hat immer noch ihre Familie verloren. Das thematisiert ja Seth auch. Als er dann, das ist so geil, bei Carlos thematisiert er das. Mein Bruder ist tot und die ganze verdammte Familie dieses Mädchens ist tot, weil du diesen Puff hier aus dem Hut gezaubert hast. Warum sollten wir uns denn hier treffen? Du hast gesagt, wir treffen uns beim Morgengrauen. Das ist geöffnet vom Dusk till Dawn.
Ja, ja.
Also,
er sagt ja, ein Treffpunkt ist so gut wie jeder andere.
Aber ist so geil, wie er dann, dieser Moment, wo er dann kurz schweigt und sagt, warst du schon mal in diesem Laden?
Nee.
Aber es ist. Und wie geil er dann sagt, mein Bruder ist tot und die ganze verdammte Familie dieses Mädchens ist tot. Und dann sagt er, ich will ein bisschen was am Preis machen.
Dann handeln sie ja noch so geil.
Ja, es ist super, das ist super. Und dann fahren sie ja auch alle weg, irgendwie fahren so alle ihrer Wege und so. Und dann ist ja dieser Kamerarückfahrt, wo du dann den hinteren Teil siehst, wo die ganzen Trucks und so liegen. Aber ganz ehrlich, also dieser Film ist wirklich.
Der ist von Anfang bis Ende auf den Punkt.
Ja,
und
ja.
Und Clooney hat das männliche Arschgeweih etabliert.
Ja, da wollte ich gerade noch zu kommen. Also ganz ehrlich, die ganze Tribal-Kacke ist doch entstanden mit diesem Film,
Würde ich sagen, ja. Definitiv.
Also Ja, also George Clooney hat ein Tribal, den Arm hoch, bis zum Hals. Bis unterhalb des Kinns quasi. Ne? Mhm. Und dieses Tribal-Tattoo ist das erste Mal, wo es mir aufgefallen ist, filmisch. Ja. Und ich meine, dass das danach wirklich die End-90er-Jahre-Welle mit den Tribals auf den Arm losgetreten hat. Also, ich wage jetzt mal die Prognose, wer so ein Tribal auf dem Arm hat, das ist seitdem oder deshalb inspiriert.
Ja, würde ich absolut mitgehen. Also würde ich kein Geld der Welt dagegen wetten, dass es anders ist.
Ja, ich glaube, da findest du auch keinen, der dagegen wettet. Nee. Das ist so. Das war eindeutig der Beginn dieses Tribal-Dings.
Das war wirklich so, wo viele, viele Frauen im Umfeld und so angefangen hatten, Arschgeweih zu bekommen, wie man so schön sagt. Ja, ne?
Meinst du, er hatte eins? Meinst du, George Clooney hatte einen Arschgeweih in dem Film?
Ja, man müssten jetzt einen Überkörper frei sehen, von wie weit das Ding runtergeht.
Weißt du, was mich auch ein bisschen geärgert hat jetzt, als ich hatte nach einem GIF gesucht, ich wollte auf dem Dinge von Interesse Twitter-Kanal eigentlich ein GIF absetzen zu From Dusk Till Dawn, und wenn du From Dusk Till Dawn bei GIFs eingibst, findest du nur GIFs aus der Serie. Das hat mich total irritiert. Wirklich, ich habe tatsächlich nur GIFs bei From Dusk Till Dawn mit Bildern aus der Serie.
Machst du es über Twitter direkt oder über die?
Ja, ich habe
über die bei Tastatur. Twitter.
Nee, bei Twitter habe ich das, über die Twitter-App habe ich das.
Weil wenn ich jetzt über meine normale Tastatur gehe und Twitter, da finde ich nämlich direkt die ersten vier Stück alle aus dem Film.
Okay, ja gut, dann irre ich mich, dann nehme ich alles zurück.
Dann wird's die Serie. Ah ja, und ich sehe gerade, haben sie das Tattoo da auch noch drauf.
Ja, ja. Also bei der App, wie gesagt, da habe ich nur die aus der Serie gehabt, unter From Dusk Till Dawn.
Aber ich weiß jetzt genau, was du mit Pornodarsteller
jetzt meinst. Die Typen haben total den Vibe von Pornodarstellern. Das ist auch so ungefähr, so charismatisch wirken sie auch. Aber tatsächlich.
Total, Alter. Nee.
Ja. Nee,
das tue ich mal nicht an.
Aber ich sage dir nur, guck dir hier
Rammstein Engel an.
Gonzales. Ja, guck dir Rammstein Engel an. Stimmt, Rammstein Engel.
Ja, die sind auch voll da drauf mitgeschwommen auf der Welle, ne?
Ja, definitiv. Ich habe gerade noch mal in den Soundtrack reingeguckt, der war wirklich fantastisch.
Der Soundtrack ist fantastisch gut gewesen, wie gesagt.
Da ist sogar ein Stück von George Clooney drauf.
Das sind so cool Snippets aus dem Film. Da sagt er einfach nur, everybody be cool. Und das sagt er ja auch im Film, seid alle cool, bleib cool.
Das ist auch wirklich geil, ne?
Da sind ein Haufen, was heißt das? Da sind einige, Cheech Speech ist noch drauf, mit Apfelkuchen.
Ja, es sind ja auch dieselben Anspielungen, die es in dieser Tarantino-Bubble oder in dem Tarantino-Universum ja immer wieder gibt. Wir sehen den Big Kahuna-Burger, ne? Sehen wir, wenn Seth mit der Tüte aus dem Wagen aussteigt und so. Also das ist halt auch so ein bisschen das Übliche halt, ne? Hier die Earl McGray, also der Sheriff, das ist ja auch eine Figur, die später noch in anderen Filmen, ich glaube hier Planet Terror, Death Proof und Kill Bill, da taucht er ja auch nochmal auf halt, ne? Das sind so, ja, es ist halt so auch diese Bubble an Darstellern, die sich dann halt immer wieder ein Stück weit wiederholen, ne? Aber das ist wirklich also man kann echt nur sagen, guckt euch, wer ihn noch nicht kennt, also wer ihn kennt,
den wird jeder,
der wird ihn lieben.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass den Film einer nicht kennt oder daran vorbeigekommen ist.
Ich muss echt drüber lachen, wie vielen Mädels wir damals diesen Film immer gezeigt
haben. Sogar John Saxon hat ja noch kurz mitgespielt auch.
Stimmt, ja. Und alle den Film scheiße fanden dann ab dem Moment, wo es im Titty-Twister
losging. Also kann ich nicht sagen, dass den bei uns, oder ich wüsste da keinen, der gesagt hat, dass der Film ab da scheiße wäre oder scheiße. Das ist, man hat dann halt wirklich so einen richtigen, wow, was ist jetzt?
Das war fantastisch.
Der war wirklich fantastisch. Der ist, also wie gesagt, ich hatte es gestern richtig genossen, den nochmal zu schauen.
Gibt es irgendwie Szenen oder so, die du so, also eine Szene, die ich nicht so geil fand, damals immer, wo ich immer vorgeskippt habe, war die Szene im Diner, wenn wir Jacob im Prinzip kennenlernen, wenn er mit seinen Kindern diesen Dialog führt. Das ist, glaube ich, seine erste Szene in dem Film. Oder seine zweite. Die fand ich immer so ein bisschen, wenn er mit seinen Kindern da so sitzt und quatscht. Da habe ich immer gedacht, ja, okay, komm ein bisschen weiter und so. Das war immer die einzige, die ich so ein bisschen übersprungen habe.
Wenn man einen Film schon mal gesehen hatte und dann nochmal sieht, sogar die finde ich dann ganz gut, weil er dann auch so, weil diese Anspielung dann kommt, wo Kate sagt, ja, hier, die Baptistengemeinde hat wieder angerufen und hin und her, wo er ja dann schon so zu verstehen gibt, ne, dass er kein Priester mehr sein will.
Mhm. Ja, aber diese Glaubenskrise, die er hat, ne, die muss er ja wirklich später überwinden, ne, weil später braucht er das ja, er weiht ja auch das Wasser, ne.
Das ist ja
auch,
das ist ja auch so geil.
Er weiht doch das Wasser, um dann, wo die Vampire dann rein, hier, die packen die doch in die, er weiht doch das Wasser in der Spüle, oder?
Ja, ja, klar.
Ne? Und dann packen sie doch die Vampire mit dem Kopf rein.
Es ist auch das finde ich so geil, weil, wie gesagt, er hat ja wirklich seinen Grund, ne, warum er halt nimmergläubig ist und so, und Clooney etc. waren sowieso, sind ja einfach nur Dreckskerle, wie sie selber von sich sagen. Und wie dann auch Seth am Schluss noch sagt, vor 30 Minuten habe ich mein Lebensmaxim komplett geändert, weil wenn es diese, ja, diese Vampire und so, hier diese satanische Brut gibt, dann muss es auch einen Gott geben. Und in dem Moment wird er ja eigentlich gläubig, kann man sagen. Da wird Seth ja sogar gläubig, ne? Und ja klar, Jacob wird wieder gläubig, aber Seth wird ja ab dem Moment dann gläubig, weil er ja sagt, wenn es sowas gibt, dann muss es halt einen Gott geben. Und dann denkt er ja von sich aus auch komplett um, ne? Das ist schon geil. Also ja, da macht der Film auch eigentlich ein kleines Fass mit auf, wenn man da so drüber nachdenkt.
Die Figuren kriegen eine Entwicklung. Also auch Seth ist ja, der ist ja nun nicht wirklich der ganz schlimme Typ, aber er hat ja, er ist ja später auch in Sorge. Also auch wie er, dass er Kate mit rauszieht und so. Oder auch die beiden, als er Kate und ihren Bruder dann auch mit sich mitzieht in den hinteren Raum, ne, als die Vampire da reinfliegen, als diese Fledermausarmee quasi durch die Tür bricht. Ne, da macht er sich ja offensichtlich Sorgen auch um die. Also er reist ja mit, also er rennt ja nicht alleine nach hinten. Weißt du, er hätte ja auch alleine nach hinten rennen können, aber er nimmt sie mit halt. Also er ist dann schon auch in Sorge um die Leute. Ne? Also beide Figuren machen da schon eine Entwicklung.
Ja, es ergibt sich ja auch wirklich so eine Freundschaft dann zwischen den beiden. Mhm. Also gerade so zwischen Jacob und zwischen Seth.
Na, Freundschaft würde ich es nicht nennen.
Nee, aber
ich würde sagen, so eine Art Respekt.
Ja, das trifft es eher, stimmt. Freundschaft, nee, würde ich auch nicht sagen. Weil am Anfang will er ja auch gar nicht mit ihm trinken. Er macht ja ganz widerwillig am Schluss, wenn er ein Glas mit ihm trinkt. Ah, nee, doch, grandios geiler Film. Der Film war so gut, wirklich so unglaublich gut.
Eine Perfektion in sich selbst.
Ja, ist es. Und das noch nach so langer Zeit. Ne? Das kannst du heute noch genauso schauen wie vor, oh Gott, 25 Jahren.
Oh Gott, das ist jetzt, wo du sagst, stimmt, der Film ist 25 Jahre jetzt alt. Alter. Ziemlich genau sogar. US-Start 4. Juli 1996. Independence Day. Alter, der ist am Tag, Moment. Der ist am Tag von Independence Day gestartet. Das erklärt auf jeden Fall, dass der gar nicht im Kino so ein Riesenerfolg war. 19 Millionen Dollar Budget, 25 Millionen eingespielt. Nicht so mega beeindruckend.
Nee, ich glaube, der hat es auch mehr über die, also damals
VHS. Ja, über Videotheken. So, der ist über Videotheken dann gegangen und ist im Laufe der Jahre halt zu so einem Kultfilm geworden. Ja. Das war wahrscheinlich auch der Grund, warum sie eher sparsame Fortsetzungen gedreht haben, die mit deutlich weniger Geld und ohne, ich glaube, da hat Robert Rodriguez eher nur so eine Produzentenrolle eingenommen. Der hätte
keine Fortsetzung gebraucht. Das ist auch eigentlich Schwachsinn, davon eine Fortsetzung zu machen. Der ist wirklich auf dem Punkt. Ich sehe da weder irgendwie Bedarf für ein Prequel noch für ein Sequel. Der Film ist auf den Punkt perfekt.
Ich glaube, der dritte ist so eine Art Prequel, wo man so Pandemonium, wie sie dazu wurde.
Hatte ich da noch gelesen gestern.
Im 19. Jahrhundert oder irgendwie sowas. Und im Prinzip hätte man, also wenn ich eine Fortsetzung drehen würde, dann würde ich sie El Rey nennen. Weißt du, ich würde nämlich einfach gerne wissen wollen, was da abgeht. Dass er sie nicht mitnehmen kann. Dass er Kate nicht mitgenommen hat. Weißt du?
Ja, was geht in El Rey ab? Ich glaube, das hat er einfach nur so gesagt. Das wird wahrscheinlich so eine Closed Community sein für Mafiosis.
Also. Das wäre auch super. Nee, oder die sind total brav und machen ihre
Steuererklärung. Ja, klar, das ist wie Thanos in Rente. Die sind irgendwo im Häuschen am See, trinken ihren Cappuccino und denken sich, ach, die Welt ist schön.
Da hast du, weißt du, hast du das halbe Universum ausgelöscht und dann bist du in der Hütte am Wald. Ne,
genau,
und
denkst über dein Tagwerk nach.
Ja, es ist so unglaublich eigentlich, ne? Oder? Ne? Es fehlt ja nur noch, dass er anfängt zu malen, weißt du? Das ist also ein bisschen
Expressionist.
Nur nackt. Ich male mich nur nackt in Denkerpose. Das wäre super. Aber was ich mich auch gefragt habe noch bei dem Film, ist so ein bisschen das Vampir-Design. Weil wir sehen ja hier dieses, dass sie aussehen wie Menschen und dann, wenn sie sich in den Vampir-Modus sehen, dass sie halt ihr Gesicht, diese Vampir-Fratze kriegen. Mhm. Und ich habe mich immer gefragt, ob das so ein bisschen die Vorlage ist, wie wir Vampire später bei Buffy und Angel gesehen haben.
Könnte sogar
sein. Weil das ja hier früher war.
Da muss ich auch gerade sagen, sogar die Special Effects sind verdammt gut gealtert.
Ja, KMB, Mann, die können das.
Die sind wirklich, nee, doch, ja. Die sind richtig gut gealtert. Es ist klar, siehst du an manchen Stellen, das ist das komplett Special Effect, ist gerade so, wenn hier die zwei Augäpfel so rauskullern auf dem Billardtisch und dann noch in die Löcher reinkullern. Aber es sieht trotzdem, es sieht alles noch homogen aus. Es passt so richtig rein, es fühlt sich nicht wie ein Fremdkörper an. Es ist, es sieht wirklich, ja, sieht gut aus. Also realistisch irgendwo noch.
Also ich sage mal so, gut gemachte Special Effects, so Handmade-Dinger, die sehen auch nach 40 Jahren noch richtig
gut aus. Wenn CGI wäre, könntest du knicken.
Genau, das ist nämlich so ein bisschen der Punkt. Du siehst es, das Alter siehst du bei so ein paar CGI-Sachen gar nicht mal so sehr, das ist sehr unterschiedlich. Bei dem, zum Beispiel bei der Kamerafahrt auf Pandemonium, wo sie ihr Gesicht ändert. Mhm. Die sieht sehr geil aus, ne, wo du die blutende Hand von Richard siehst und wie sie da das Blut anguckt und sich dann langsam und das Gesicht so
Medusen-Kopf-mäßig. Dieser Morphing-Effekt,
wenn sie so. Genau, ja. Der sieht sehr gut aus. Wo es schwächer aussieht, ist beispielsweise bei dem Mädel, dass die Tür verrammelt, was diesen Balken vor die Tür packt und dann sagt Mittagessen
serviert. Ja, aber trotzdem, ne? Selbst
da sieht es schlecht aus.
Ja, trotzdem, nee, würde ich noch nicht mal so sagen. Selbst da sieht es noch nicht mal so schlecht aus.
Na, du siehst, dass die Körperhaltung sich ändert, also dass da wirklich so ein Schnitt ist. Also dass das siehst du jetzt auch manchmal, auch so bei Angel siehst du das ja auch manchmal, dass dann die Schultern mal hängen, mal höher sind. Also dass irgendwie so der Rest nicht ganz zu dem Morphing passt, dass du einfach wirklich siehst, dass da ein Austausch stattgefunden hat.
Das sieht auf jeden Fall, könnte man sagen, das wirkt halt noch irgendwo ein bisschen unheimlicher wie irgendwelche CGI-Kacke. Das ist einfach
definitiv,
so, sogar wenn du so diese Knetmännchen-Optik bei hier bei Tanz der Teufel oder so noch siehst, ne, das wirkt immer noch ein Tick unheimlicher oder es wirkt immer noch ein bisschen unheimlich, besser gesagt, wie manch anderes.
Ja, definitiv. Das ist echt gut gemacht. Also guckt, liebe Leute, guckt From Dusk Till Dawn und wenn ihr ihn kennt, dann guckt ihn einfach nochmal. Der ist auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam. Und vor allen Dingen mit einem schönen Bier. Macht es nicht nur Spaß, ihn zu gucken, sondern auch darüber zu reden.
Ich glaube aber sowieso, ich glaube, diese anderen Tarantino-Sachen schaue ich mir auch mal wieder jetzt die Tage so nachts an, wenn die anderen alle hier im Bett liegen. Weil ich hatte Pulp Fiction auch schon gefühlt bestimmt 20 Jahre nicht mal gesehen. Also ja, auch jetzt von Dusk Till Dawn, den hatte ich ungelogen. Das ist locker 15 Jahre her, dass ich den das letzte Mal geschaut habe. Das war, damals diese Box da bekommen hatte. Und das muss so 2006 gewesen sein um den Dreh rum. Und seitdem nicht mehr gesehen. Also hat ewig im Schrank gelegen.
Ja, aber die Filme, also gerade die alten Sachen hier, die gehen. Ich habe jetzt mal wieder Bock auf Reservoir Dogs. Den habe ich jetzt schon eine Weile nicht mehr gesehen. Aber klar, Pulp Fiction. Ich mag auch Jackie Brown, muss ich sagen.
Ich auch.
Der ist ja so ein bisschen verpönt, so weil er ihn nicht geschrieben hat und so. Aber ich mag so Jackie Brown. Ich mag die Darsteller. Ich mag dieses Black Explosion Ding und so. Ich mag die Musik sehr gerne, auch in Jackie Brown und so.
Ist halt auch was Eigenes.
Auch so die, ach, ganz ehrlich, auch immer, wenn du Samuel L. Jackson in solchen Rollen siehst, mit fass das Autoradio nicht an. Es ist genau so eingestellt, wie sie das gehört. Warte im Auto, mach dir Musik an, aber verstehe nicht die Anlage.
Ich finde, das ist auch ein geiler Schauspieler irgendwo. Der wird ja auch oft so ein bisschen mit Häme bohren. Ich finde den nicht schlecht.
Nein, das ist ein schlechter Schauspieler, ist auf keinen Fall. Das ist ein guter.
Hast du mal Black Snake Morn gesehen?
Ja, ist das, wo er das Mädel ankettet, ne? Irgendwie,
sogar der hatte irgendwas.
Ja, aber ich glaube, da hatten auch im Vorfeld Leute andere Erwartungen an den Film. Aber für mich ist es sowieso, ich sage es immer wieder mit Schlangen, Snakes on the Plane ist mein Endgegner, Mann.
Den hatte ich jetzt nie gesehen, muss ich sagen.
Enough is enough.
Das war damals schon so, man muss sagen, das war jetzt für Tarantino doch wirklich so ein bisschen die Initialzündung gewesen, der Film.
Welcher? Von Dusk
Till Dawn? Ja, ich finde schon.
Nee, davor war, nee. Also filmhistorisch war es schon, hat er schon mit Reservoir Dogs seinen Achtungserfolg und mit Pulp Fiction hat er sein, der war ja also Oscar.
Ja, Pulp Fiction, klar, aber Pulp Fiction war auch danach, oder?
Nein, das war davor. From Dusk Till Dawn ist er ja auch nur der, er hat ja auch nur geschrieben und mitgespielt, er ist ja nicht der
Regisseur. Ach, stimmt, tatsächlich.
Robert Rodriguez, das war 94, ja. Das hier war vor Jackie Brown. Und ich bin ja auch wirklich so ein Robert Rodriguez-Fan. Ich mag den sehr, sehr gerne. Wusstest du eigentlich, dass Robert Rodriguez, der nicht nur auch tolle Musik noch nebenbei macht, aber auch ganz, ganz viele tolle Filme, auch noch der Cousin von Danny Trejo ist?
Nee, hatte ich nicht.
Das ist der Grund, warum Danny in dem Film auch mitspielt. Die sind verwandt.
Aber es stimmt nicht. Ich war jetzt wirklich der Meinung gewesen, dass Pulp Fiction danach gekommen wäre. Also zumindest hatte ich Pulp Fiction danach erst gesehen. Da bin ich mal ganz sicher. Nee. Ich hatte zuerst Tales from Dusk Till Dawn gesehen damals.
Aber wenn ich hier mal durch bei Robert Rodriguez durchgehe, El Mariachi, super, ist ja, ja halt die Originalversion von Desperado. Ja, ja. Desperado, Four Rooms, Faculty ist auch,
boah, Faculty ist auch total ist super. Mega, auch ein Film mit voll einem toll. Hammer-Soundtrack. Das ist auch so eine CD, ja. Die, oh, die lief im Sommer rauf und runter. Da ist
das
so
ist ein gefühlter, das ist echt der 90er Jahre pur, ja. Faculty.
Ja. Ja.
Irgendwann in Mexiko hier die, hier, Kill Bill hat da Musik gemacht, okay. Hier Planet Terror. Planet Terror fand ich besser als Death Proof. Auf jeden
Fall. Ja, also definitiv. Death Planet Proof Terror war definitiv. War irgendwo, ich weiß nicht, der hat sie ein bisschen gezogen.
Wo richtig. Auch? Ja, und dann ja? Machete und Machete Kills. Super. Machete schreibt keine SMS. Nee,
Machete twittert nicht.
Machete, das ist auch so geil. Du hast ja eine SMS geschrieben. Machete improvisiert. Es ist so gut. Ja, das ist so fantastisch.
Was ich auch damals noch gesehen habe, weil ich gar nicht schlecht fand, da war auch Tarantino, aber nur der Produzent gewesen, war Kurtlet. Kennst du den?
Stimmt, ja, klar, doch,
der
klar.
Der war auch geil gewesen.
Ich sehe gerade, Robert Rodriguez hat ja auch bei einer Folge Mandalorian Regie geführt. Ist auch geil, ne? War sicher eine gute. Das ist nicht weiter schwer bei Mandalorian, oder? Ist sicher eine gute Folge gewesen. Ja, da bin ich mir ziemlich
wahrscheinlich
sicher.
Wahrscheinlich. Nee, ach Gott. Großartig. So großartig. Gut gemacht, der Film.
Nee, guckt ihn unbedingt. Tja, ich glaube, wir werden durch so halbwegs mit der Besprechung, oder?
Würde
ich auch sagen. Dann bedanke ich mich bei dir und wir beide verziehen uns jetzt an die Bar vom Titi Twister und werden uns jetzt noch einen Drink genehmigen und ihr, liebe Leute, passt auf euch auf, genießt die Nacht und guckt den Film. Macht's gut, tschüss und ciao.
Ciao.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.